Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Gesundheitsimpulse Podcasts. Hier bekommst du informatives, hoffentlich lehrreiches und unterhaltsames für deine Gesundheit, deine Vitalität und Lebensfreude. Mein Name ist Dr. Martin Oechler, ich bin Arzt und freue mich, dass du dabei bist. Heute habe ich etwas Besonderes für euch, nämlich ein Interview mit meinem Sohn zum Thema Kälteanwendungen für die Gesundheit. Mein Sohn ist jemand, der eigentlich gar nichts mit Medizin am Hut hat, der sich aber für Gesundheitsthemen generell interessiert und immer offen ist für neue Erfahrungen. Ihm ist aufgefallen, dass Eisbaden ein Trend ist, der im Biohacking vielfach propagiert wird. Ihm ist aufgefallen, dass Kältekammern boomen, dass man auf Social Media über Eisbaden immer wieder Berichte sieht. Darüber haben wir gesprochen. Ich hoffe, dass viel Informatives für dich dabei ist und dass du auch etwas entdeckst, was dich zum Thema Kälteanwendungen interessiert. Ich wünsche dir viel Spaß und viele wichtige Erkenntnisse. Hier kommt das Interview.
Ich sehe die ganze Zeit so Werbeanzeigen für so mobile Eistonnen und ganz viele Leute, die verrückt sind und Eisbaden gehen. Warum sollte ich das machen?
5 Gründe, warum man überhaupt mit kaltem Wasser arbeitet. Du kennst die kalte Dusche am Morgen, wenn du noch so richtig verpennt aus dem Bett kommst. Kalte Dusche zum Wachwerden, ja? Bessere Konzentration, Kaltwasser, Wachheit.
Ich bin Warmduscher.
Ja? Bist Warmduscher? Okay, aber funktioniert auch mit der kalten Dusche. Punkt 4. Steigerung der Fitness, einfach beim Sport. Ja, Kälte steigert die Fitness. 3. Manche duschen sich kalt und wenn es nur die Beine sind, um die Durchblutung anzuregen. Kaltes Wasser regt die Durchblutung an, ganz ohne jeden Zweifel. An 2. Stelle, häufiger Grund, Steigerung des Immunsystems, bessere Abwehr. Nicht so häufig krank werden, ne? Einfach sich abhärten. Und an 1. Stelle seit der berühmten Eistonne von Per Mertesacker 2014 bei der WM, als er in dem Interview gesagt hat, jetzt haue ich mich erstmal in die Eistonne, ist einfach die schnellere Muskelregeneration. Nach einer starken Muskelanstrengung kann Kälte einfach dafür sorgen, dass die Muskulatur sich schneller erholt. Das sind 5 Gründe dafür.
Es klingt alles super plausibel, auch wenn ich nicht so viele Erfahrungen mit Kaltduschen mache, außer nach der Sauna. Da dusche ich auch so lauwarm. Jetzt habe ich das Gefühl, das ist gerade wieder so extrem im Hype. So, ist das was komplett Neues oder haben das Leute früher schon gemacht? Woher kommt das?
Also Kaltwasseranwendung, klar, was anderes hatte man nicht. Ne? Es gab noch keine Kryosauna oder Kältekammer, aber Kaltwasseranwendung, die kennt man wahrscheinlich schon so lange wie die Menschheit. Also schon in grauer Vorzeit vor Tausenden von Jahren haben Menschen kaltes Wasser für, sagen wir mal, Heilzwecke benutzt oder um irgendwie ihren körperlichen Zustand zu verbessern. Sogar Tiere beobachtet man dabei, dass Wildtiere, dass sie zum Beispiel, wenn sie sich ein Bein oder eine Pfote verletzt haben, dass sie ins kalte Wasser gehen, weil es weniger wehtut. Ja? Also das ist nichts spezifisch Menschliches. Die ersten wirklich Aufzeichnungen, die man in der Literatur, in der Wissenschaft gefunden hat, die stammen von dem Urvater der Ärzte, dem alten Hippokrates. Hippokrates von Kos, also im alten Griechenland, 2500 Jahre her. Der hat schon aufgezeichnet, dass er seine Kranken, seine Patienten mit kaltem Wasser behandelt hat. Und ich finde dabei ganz erstaunlich, er hat wohl geschrieben, in diesen Schriften des Hippokrates steht, er hat sie aus ihrer Lethargie herausgeholt. Und dieses alte griechische Wort Lethargos oder ich bin kein Grieche, ne, aber ich glaube, Lethargie, wo das herkommt. Heute versteht man da herunter dieses schlappe, müde, so ein bisschen saft- und kraftlos unter Lethargie. Aber es gibt auch die körperliche Lethargie, einfach diese körperliche Kraftlosigkeit. Heute würde man Fatigue sagen, ja, oder chronische Müdigkeit. Und der hat schon geschrieben, Kaltwasseranwendung, um die Menschen aus ihrer Lethargie herauszuholen. Im Mittelalter, also klar, war 1000 Jahre später, war Wasser nicht so gerne gesehen, weil man dachte, dass halt mit Wasser viele Krankheiten übertragen werden, Pest und so weiter. Ja. Also da hatte man es mit dem Waschen und der Hygiene nicht so. Mittelalter war eine ziemlich dreckige Zeit in der Menschheitsgeschichte. Aber dann kam irgendwann so im 19. Jahrhundert der Pfarrer Kneipp, ne, die Kneippkur.
Ja. Kneippbecken.
Kneippbecken, Kneippgüsse, Kneippanwendungen, die gelten so ein bisschen als old-fashioned oder galten. Aber in letzter Zeit ist das halt wieder in Mode gekommen.
Das ist auch meine erste Erfahrung mit Kältebecken, Kneippbecken. Sedernbad.
Ja, so in Schwimmbädern, in Wellnessbädern findet man das häufig. Und da hat das eine richtige Renaissance erlebt. Ja, da hat man Kaltwasser dann benutzt, um das Immunsystem zu stärken. Der Pfarrer Kneipp soll sich ja selbst sogar von einer Tuberkulose, also einer schweren ansteckenden Lungenerkrankung, die zu seiner Zeit häufig genug zum Tod geführt hat als junger Mann, selbst geheilt haben, indem er in die eiskalte Donau gestiegen ist. Er stammt ja aus dem Allgäu und hat an der Donau dann gelebt und damit wollte er sich heilen. Und ja, dann war nicht Kneipp alleine, einige andere berühmte Ärzte und auch nicht Ärzte, Kneipp war Pfarrer. Ja, also das ist ja auch bemerkenswert, dass ein Pfarrer damit berühmt geworden ist, dass er so eine Therapie entwickelt hat. Ja. Dann gab es lange nichts und in den letzten Jahren ist natürlich der Holländer Wim Hof so in aller Munde. Ne? Ja. Wim Hof ist natürlich auf Social Media, kennen ja wahrscheinlich viele, bekannt, der Iceman, weil er hat das sozusagen wieder aus der Mottenkiste rausgeholt und natürlich sehr publikumswirksam, wenn der da also in Shorts und kurzen Hosen auf den Kilimanjaro rennt und stundenlang in irgendwelchen Eiswassertonnen verbringt, da der unzählige Weltrekorde. Mhm. Aber daran sieht man auch, Wim Hof ist ja nicht nur berühmt geworden durch das Eisbaden. Es wird immer mit ihm verbunden, ne? Heißt ja auch Iceman. Da geht es nicht nur ums kalte Wasser, sondern hier kann man schon wieder den Bogen zu dem Hippokrates spannen. Bei ihm, bei Wim Hof, steckt ja auch eine Mentaltechnik dahinter. Mhm. Die Vorbereitung ist genauso wichtig wie das Eisbad an sich. Mhm. Atemtechnik ist eine Art von Meditation, ne, um überhaupt in der Lage zu sein, das dann auszuhalten. Mhm. Und auch hier die Verknüpfung Psyche, Kopf, ja, Meditation und dann das Eisbad. Wie beim alten Hippokrates mit der Lethargie geistig und körperlich. Mhm. Ja, und das ist so die modernste Form der natürlichen Kälteanwendung. Es gibt aber auch technische Formen wie Kryokammer mit so Stickstoffbädern, da guckt der Kopf oben raus, oder Ganzkörperkältekammern, sieht halt aus wie eine Sauna, nur dass es da drin minus 180 Grad sind, wo man kurz drin ist.
Bevor wir auf die ganzen Methoden und so weiter kommen, Thema geistig und körperlich Methoden. Ich kann mich daran erinnern, du hattest mal gesagt, dass es eine Sportart gibt, die, ich meine, du hattest wissenschaftlich gesagt, die wissenschaftlich bewiesen, die mit Abstand größte positive Wirkung auf die Gesundheit hat. Erinnerst du dich noch?
Ja, es gibt wirklich unzählige Studien darüber, mit welcher Bewegungsform man die größten gesundheitlichen Effekte hat. Ich will jetzt nicht sagen, ob es die größte ist, aber du willst wahrscheinlich auf Yoga hinaus. Ne? Ja. Und Yoga ist ja auch eine ganz klassische Verknüpfung aus Bewegung, also körperlicher Anstrengung, Gelenkigkeit, aber eben auch Atemtechnik und ganz viel geistige Fähigkeit, die man da erlernt, übt, trainiert. Und die Kombination macht es anscheinend aus.
Also Eisbaden ist quasi Yoga für Faule, die sich nicht bewegen wollen, aber trotzdem Fett verbrennen.
Ja,
so weil Fett verbrennen macht man ja auch beim Eisbaden.
Ja, aber nicht beim Yoga. Da musst du schon also sehr anstrengendes Yoga machen. Es gibt ja auch nicht das Yoga, müssen wir mal eine eigene Folge drüber machen, sondern es gibt ja ganz viele verschiedene Formen von Yoga. Manche sind mehr meditativ, andere sind sehr anstrengend, andere sind sehr auf die Bewegung abzielend. Aber zurück zur Kälte. Wir wollen ja jetzt heute nicht so viel über Yoga sprechen. Ja, man kann mit Kälte auch Fett verbrennen. Allerdings muss ich diejenigen enttäuschen, die jetzt glauben, wenn sie da in die Eistonne gehen, nehmen sie jetzt automatisch ab und können essen, was sie wollen. Also so ist es dann auch nicht. Aber was im Körper geschieht, ist, unser Körper möchte ja eine konstante, eine möglichst konstante Temperatur haben. Wenn man Menschen fragt, wie warm ist ein menschlicher Körper, kriegt man immer die Antwort 37 Grad. Das stimmt natürlich nicht so ganz. Die Körperkerntemperatur, die in unseren Organen herrscht, die ist ungefähr 37 Grad. Aber meine Hände oder mein Kopf hat jetzt nicht 37 Grad. Die kalten Finger oder so, die haben vielleicht nur 15 oder 20 Grad. Aber genau das macht den Körper aus. Wir sprechen hier nämlich von der Temperaturregulation und von der Thermoregulation. Er schafft es mit einer extrem feinen Abstimmung, wirklich die Temperatur in den Organen, innen drin, die Körperkerntemperatur, bei ungefähr 37 Grad konstant zu halten. Die schwankt im Laufe des Tages ein bisschen. Abends ist die immer am höchsten. Am frühen Morgen ist sie am niedrigsten. Also das weiß jeder, der morgens um 4 mal aufsteht. Da ist man meistens noch ein bisschen fröstelig. Aber man kann so sagen, um die 37 Grad schwankt die. Aber außenrum, ob ich im kalten Wasser bin, ob ich kalte Hände habe oder ob ein kalter Wind zieht, meine Körperoberfläche hat eine ganz andere Temperatur und die wechselt ständig. Aber unser Körper schafft es, innen drin die Temperatur konstant zu halten. Wie macht er das? Indem er das Blut in unterschiedliche Stellen des Körpers pumpt oder eben nicht pumpt. Ja? Es gibt so Schleusen, die dafür sorgen, dass das Blut in hoher Menge bis zum Beispiel in meine Fingerspitzen fließt. Wenn es das tut, dann kommt das warme Blut vom Herzen bis da vorne hin und da wird Wärme abgestrahlt. Wenn ich jemandem die Hand gebe, dann merke ich ja, ob der kalt oder warm ist, gut durchblutet, weniger durchblutet ist. Und wenn es mir kalt ist, also wenn von außen Kälte einwirkt, dann sorgt mein Körper dafür, dass eben nicht das Blut komplett bis in die Fingerspitzen geht, sondern vorher schon wieder den Rückweg antritt über die Venen. Und so schafft er es, mit einer feinen Abstimmung die Temperatur konstant zu halten. Es ist aber nicht nur so, dass vermieden wird, Wärme abzugeben, sondern es wird auch Wärme produziert über den Stoffwechsel. Jeder Stoffwechsel, das kennen wir aus dem Chemieunterricht, wenn der Chemielehrer irgendwas gemischt hat und chemische Reaktionen sich abgespielt haben, hat es gezischt und geblubbert, also es ist Hitze entstanden. Jede chemische Reaktion führt dazu, dass Hitze entsteht und das macht unser Körper. Und wenn er mehr Hitze braucht, weil es ihm kalt ist, wenn wir Eisanwendungen machen, dann verbrennt er mehr Energie, mehr Nährstoffe, der Stoffwechsel wird angekurbelt, sodass mehr Wärme entsteht. Und der wichtigste Energiespeicher in unserem Körper ist das Fettgewebe. Und deswegen wird tatsächlich Fettgewebe verbrannt. Für die Nerds, die es ganz genau wissen wollen, es gibt sogar zwei Sorten von Fettgewebe. Das weiße und das braune Fettgewebe. Warum heißt das so? Weil es tatsächlich, wenn man es bei einer Operation entfernen würde, das braune Fettgewebe so ein bisschen einen Braunstich hat. Das ist nicht so weiß wie das Fett, was man sonst kennt, sondern ein bisschen bräunlich.
Woran liegt das?
Woran liegt das? Das braune Fettgewebe enthält besonders viele Mitochondrien. Ja? Also alle, die im Biologieunterricht aufgepasst haben.
Kraftwerk der Zelle.
Kraftwerk, gut. Ja.
Bio-LK.
Eins mit Sternchen, Bio-Leistungskurs. Ja, ja, okay. Also hast du ja doch was behalten. Da bin ich aber froh. Ja? Die Schule ja nicht ganz umsonst. Mitochondrien, Kraftwerke der Zelle. Die Mitochondrien sind wirklich die Bauteile der Zellen, in denen sich diese chemischen Prozesse abspielen, die dann letztlich zur Wärmeerzeugung und zur Energiegewinnung dienen. Und das braune Fettgewebe hat ganz viele von diesen Mitochondrien, weil es eben zur Wärmeregulation dient. Mhm. Wer hat besonders viel braunes Fettgewebe? Babys. Ja, Babys. Deswegen sind die auch so schön kugelrund. Mhm. Ja. Du warst als Baby extrem kugelrund, ja, also hast vielleicht ganz viel braunes Fettgewebe, vielleicht auch viel weißes, weiß man nicht. Aber die brauchen, weil sie eben im Verhältnis Körpermasse zur Körperoberfläche so ist, dass die sehr schnell auskühlen. Mhm. Das heißt, die müssen von Natur aus sehr viel Wärme selbst produzieren. Und dafür haben die viel braunes Fettgewebe. Und man dachte, bis vor wenigen Jahren übrigens, also auch die medizinische Wissenschaft, die Biologie, entdeckt immer mal was Neues. Man dachte eigentlich, dass Erwachsene kaum noch braunes Fettgewebe haben, aber es stimmt nicht. Es ist zwar unterschiedlich, also manche haben viel, manche haben wenig davon, aber das braune Fettgewebe scheint tatsächlich an verschiedenen Stellen in unserem Körper vorzukommen. Nicht nur, wie es oft heißt, hier im oberen Brustkorb, sondern auch an anderen Stellen, um die Organe rum, vermischt mit anderem Gewebe und dient letztlich der Energiegewinnung. Vielleicht ist das ein Grund, es gibt ja Menschen, die auch bei kaltem Wetter so mit kurzen Hosen rumrennen und trotzdem immer irgendwie so nass geschwitzt sind. Ne? Ja. Und das sind oft Menschen, die können essen, was sie wollen, die nehmen keinen Gramm zu. Ne? Die sind immer rank und schlank immer hitzig. Man vermutet, dass das Menschen sind, die tatsächlich einen großen Anteil braunes Fettgewebe haben. Das heißt, die können essen wie ein Scheunendrescher. Die verbrennen das und gleichzeitig ist denen nie kalt. Ja. Ich habe mal gehört, ich weiß es nicht, ob es stimmt, ich kann jetzt keine Quelle angeben, aber man hat tatsächlich Wim Hof untersucht und er soll auch extrem viel braunes Fettgewebe haben.
Ja. Aber es ist ja so, dass man mit Eisbaden oder Kältetherapie ja auch primär dieses braune Fettgewebe anregt und auch verbrennt, oder?
Ja, also wenn man häufig wiederholt sich Kälte aussetzt. Das funktioniert nicht, wenn man einmal kalt duscht. Das funktioniert auch nicht, wenn man einmal in die Kältetonne, in die Eistonne geht, sondern das muss man dann wirklich häufig machen. Dann wird braunes Fettgewebe angeregt, Wärme zu erzeugen, sonst würde man da drin erfrieren, ne? Weil der Körper ja die Temperatur konstant halten will. Aber, und jetzt kommt ein ganz großer Clou, auch das ist eine Erkenntnis der Wissenschaft aus den letzten Jahren, Jahrzehnten, durch häufigen Kältekontakt, wenn man häufig Eisbaden geht, der Körper ist extrem schlau, ich finde das faszinierend, wird weißes Fettgewebe, was ja eigentlich nur das Speicherfett ist, wenn wir zu viel gegessen haben, ja, dann speichert unser Körper Energie in Form von weißem Fettgewebe, in braunes Fettgewebe umgewandelt.
Okay.
Ja? Ja, weil das ist der Clou nämlich, warum man eben mit Kälte auch in gewisser Weise abnehmen kann.
Ja, okay. Weil das wäre jetzt meine Frage gewesen, ne? Wenn man braunes Fettgewebe verbrennt und dann weniger braunes Fettgewebe hat, was für die Wärmeregulation zuständig ist, dann wird man ja potenziell noch sensibler, was Kältetherapie
angeht. Ja, und dem wirkt der Körper entgegen, indem er weißes Fettgewebe in braunes Fettgewebe umwandelt.
Okay.
Spannendes Thema.
Und wie ist es, muss man mit dem ganzen Körper irgendwie in die Eistonne gehen oder reicht es, wenn man seine Füße oder seine Hände da reinstreckt?
Darüber herrscht wissenschaftlich nicht so ganz Einigkeit. Ja? Dieses Ganzkörper-Eintauchen in kaltes Wasser oder eine Ganzkörper-Anwendung in der Kältekammer oder Kryosauna.
Dann kommt auf jeden Fall der Schildkröteneffekt.
Der Schildkröteneffekt, dass man den Kopf einzieht, sondern?
Nicht den Kopf.
Ach so, ja, okay. Dass sich alles zusammenzieht. Ja?
Ja.
Ja, genau, das ist der Punkt. Ja? Es zieht sich in der Peripherie, wie wir sagen, also Hände, Füße und alles, was sonst so vom Körper absteht, zieht sich alles zusammen. Ne? Zieht sich zurück ins Körperinnere. Warum? Weil es im Körperinneren halt wärmer ist als in der Peripherie. Eine Erkenntnis auch der Wissenschaft, man hat früher gedacht, dass wir an allen Stellen gleichmäßig Wärme verlieren. Aber das stimmt so tatsächlich nicht. Über den Kopf, ja. Es gibt drei Stellen, die zeichnen sich dadurch aus, dass wir an diesen Stellen keinerlei Haare haben. Ja, also klar, jetzt sagt der eine, ja, Geheimratsecken. Ja, da ist auch was dran. Es gibt drei Stellen, wo der Mensch keine Haare hat. Selbst da, wo man es jetzt kaum vermutet oder kaum sieht, haben wir Haarfollikel und kleine Härchen. Aber es gibt drei Stellen, da haben wir auch das nicht. Welche Stellen sind das? Was denkst du?
Wahrscheinlich die Fingerspitzen. Oder Finger-Hand-Innenseite, würde ich sagen.
Ja, da hat man keine Haare, stimmt. Da haben wir auch unsere nächsten Verwandten, die Affen, haben da auch keine Haare.
Ja, selbst so Schimpansen und so?
Ja, haben keine Haare an den Handinnenflächen.
Okay, aber so haben halt so raue Handinnenflächen.
Ja, aber keine Haare.
Dann wahrscheinlich die Fußunterseite?
Ja, Fußsohlen ist genau das Gleiche.
Und dann noch irgendwie bestimmte Regionen am Kopf, wahrscheinlich. Also gut, auf den Augen, auf dem Augapfel sind keine Haare wahrscheinlich.
Ja, in der ganzen oberen Gesichtshälfte, ne? Also oberhalb dieser Bartlinie, wo bei Männern eben Haare wachsen und bei Frauen auch kleine Härchen.
Ja.
Aber an der Stirn und hier in der Schläfenregion, da wachsen bei keinem Haar, auch bei den Affen nicht. Ne? Also bei den Primaten.
Mhm.
Und andere Tiere haben andere Stellen. Ja, Hunde, Katzen, Bären. Die haben große Zungen. Die Zunge ist eine Stelle, wo keine Haare ist.
Ja.
Die Schnauze hat keine Haare bei diesen Tieren und eben auch die Laufflächen ihrer Pfoten haben keine Haare. Ein Hund beispielsweise schwitzt über seine Zunge und über seine Pfoten. Ja, also und, hast du schon mal einen nass geschwitzten Hund gesehen? Gibt's nicht. Ne?
Und die Zunge bei uns hat Haare? Oder zählt
die hat dazu? Tatsächlich kleine Härchen. Schwitzen über die Zunge tun wir Menschen nicht wirklich. Hm. Aber die ersten Schweißtropfen, wenn du Sport machst oder du gehst irgendwo hin, wo es warm ist, die ersten Schweißtropfen, du kriegst schweißige Hände, ja. Du kriegst schwitzige Füße und die ersten Schweißtropfen kommen auf der Stirn. Und das sind die Stellen, wo wir auch besonders viel Wärme verlieren. Ja. Ja? Und auch am kälteempfindlichsten sind. Was ziehen wir uns an? Socken, Handschuhe, Mütze auf den Kopf. Und dann ist schon mal die halbe Miete.
Ja, ne? Ja, das ist wirklich, ne? Wenn ich im Büro sitze, stehe oder rausgehe, wenn mir kalt ist, ich brauche nicht unbedingt noch eine Jacke drüber. Ich muss einfach meine Mütze aufziehen oder eine Kapuze. Ja. Und es reicht meistens schon aus, damit mir nicht mehr kalt ist. Oder wenn mir warm ist, ziehe ich einfach meine Schuhe aus und vielleicht auch noch meine Socken. Und dann ist mir nicht mehr warm.
Ja, und man unterschätzt die Wirkung der Haare. Also Menschen mit Glatze, die erzählen dann oft auch, wie kalt das ist, wie unangenehm sie das empfinden, wenn so kalter Wind über die Kopfhaut zieht. Da verlieren wir tatsächlich viel Wärme. Und es hängt an einer besonderen Versorgung mit Blutgefäßen. Das haben nämlich Forscher aus der Universität Stanford, also in Kalifornien, vor etwa 20 Jahren herausgefunden. Die haben erst an Tieren geforscht und das dann auf den Menschen übertragen und das da auch gefunden, dass die Stellen, also Handflächen, Fußsohlen, Kopfhaut, besonders kleine Gefäße haben, die relativ dicht unter der Hautoberfläche liegen, die je nach Kälte oder Wärme sozusagen wie Schleusen geöffnet werden oder wie Schleusen geschlossen werden. Wenn es warm genug ist und dein Körper eher Wärme verlieren will, dann macht er diese Verbindungen zu, sodass das Blut bis in die Fingerspitzen fließt. Und wenn es kalt ist und er Wärme sparen will, also wie wenn du einen Heizkörper auf oder zu drehst, dann soll ja nicht so viel Wärme flöten gehen. Das heißt, das Blut bleibt eher innen drin. Dann werden solche Verbindungen geöffnet. Ne? Die nennt man arteriovenöse Anastomose. Normalerweise auch wieder Biologie, ne? Kennst du noch aus dem Unterricht, von den Arterien fließt das warme Blut vom Herzen irgendwo in die Organe oder bis in die Fingerspitzen. Und dann verteilt sich es in kleine Kapillaren und nach den Kapillaren kommen die Venen, da fließt dann das Blut wieder zurück in die, zum Herzen. Und diese arteriovenösen Anastomosen sind wie so Abkürzungen. Ne? Mhm. Ja, das heißt, dieses Kapillarbett wird dann weniger stark durchblutet und das warme Blut bleibt im Körper. Und diese Stellen hat der Mensch vor allen Dingen an der Kopfhaut, an den Handflächen, an den Fußsohlen. Wenn wir, also nehmen wir mal an, du, keine Ahnung, bist im Hochsommer 35 Grad im Schatten und bist draußen und bist so richtig geschwitzt. Was machen wir Menschen ganz gerne? Wir schütten uns kaltes Kälte. Wasser.
Ins Gesicht oder kalt Hände waschen.
Ja, aber viele nehmen halt auch zum Beispiel ein kaltes Handtuch und legen sich es über den Oberkörper oder schütten sich kaltes Wasser den Rücken runter. Aber was passiert da? Der Körper denkt dann, es ist kühl. Und gibt noch weniger Wärme ab, weil er die Wärme sparen will. Ja? Es ist, wäre also wesentlich sinnvoller, die Hände oder die Füße oder nur die Stirn zu kühlen, weil da ist es am effektivsten. Ja. Ja? Hast vielleicht gesehen bei Ausdauersportlern, Marathonläufern oder Triathleten, die ja häufig im Sommer bei hohen Temperaturen ihren Sport ausüben, gibt es jetzt auch so Stirnbänder mit Kühlelementen hier vorne an der Stirn. Das zahlt genau darauf ein.
Du hattest ja am Anfang von 5 Wirkungen gesprochen, die Kälte auf unsere Gesundheit hat, ne, dass wir irgendwie Fett verbrennen oder dass wir schneller regenerieren, nachdem wir anstrengenden Sport hatten. Wie hängt das jetzt miteinander zusammen? Also wie führt Kälte am Ende des Tages dazu, dass ich schneller regeneriere und schneller wieder fit bin oder fitter bin als vorher vielleicht sogar?
Das ist eine spannende Frage, weil man denkt ja, wenn du zum Beispiel, nehmen wir mal Fitnessstudio, ne, du machst deine Klimmzüge oder so, machst 10 Klimmzüge und bist du fertig. Also ich bin schon an 2 fertig. Ne? Warum verlässt dich da eigentlich die Kraft? Gehen wir mal davon aus, du hast genügend trainiert, aber es gibt ja eine natürliche Grenze, wo du einfach keine Wiederholung mehr schaffst. Dann machst du 3 Minuten Pause und dann kannst du wieder ein paar Wiederholungen machen, vielleicht nicht so viele wie am Anfang. Jetzt hat man lange gedacht, dass das Glykogen, also das ist ja der Energieträger aus dem Zucker, ne, ist flöten. Mhm. Aber nach 3 Minuten, wo soll das Glykogen herkommen? Ne? Ja. Nach 3 Minuten hast du plötzlich wieder die Kraft. Also es scheint gar nichts mit dem Glykogen zu tun zu haben, sondern es ist ein anderer Mechanismus. Da kommen wir wieder auf diese Kraftwerke der Zelle, die Mitochondrien zu sprechen. Wenn du einen Muskel anstrengst, dann erzeugt er Energie und dabei Wärme. Wie der Motor wird heiß. Und irgendwann würde die Zelle der Muskel kochen. Das heißt, der Muskel schützt sich, indem er ab einer gewissen Temperatur einfach keine Energie mehr zur Verfügung stellt. Die Temperaturerhöhung in den Zellen, in der Muskel, die Temperaturerhöhung ist der limitierende Faktor. Ja, deswegen kannst du irgendwann nicht mehr. Wenn du dann deinen Körper wieder abkühlst, den Muskel lokal oder den ganzen Körper, dann steht plötzlich wieder Energie zur Verfügung. Also das scheint nach allem, was die Wissenschaft heute weiß, der springende Punkt zu sein, warum Kälte einfach zu einer schnellen Muskelregeneration beiträgt. Das ist der Punkt 1.
Also wenn ich jetzt 10 Klimmzüge mache, dann mache ich Pause und in der Pause lege ich mir irgendwie ein paar Kühlakkusse auf den Bizeps oder auf den Rücken oder auf die Stirn. Dann kann ich danach nach 2-3 Minuten wieder mehr Leistung bringen, als wenn ich die Kühlakkus nicht einsetzen würde?
Ja, genau so ist es. Darüber gibt es tatsächlich ganz spannende Studien, auch aus Stanford. Wir haben nämlich ein Verfahren entwickelt, das nennt sich Palm Cooling. Palm, die Palmarfläche ist die Handinnenfläche. Man könnte auch die Füße oder die Kopfhaut nehmen, aber die haben es halt mit den Händen gemacht. Wenn man die gezielt kühlt, und da gibt es auch tolle Geräte, die dann noch mit so einem Unterdruck arbeiten, damit halt viel Blut da reingesaugt wird und die Gefäße wirklich offen gehalten werden, dann ist das eine effektive Kühlung und du kannst danach einfach wieder mehr Leistung bringen, als wenn du die Kühlung nicht gemacht hättest und einfach nur eine Pause machst. Und zum Teil sind da beeindruckende Ergebnisse bei rausgekommen. Krass. Aber du könntest auch lokal halt nur einen Muskel kühlen, aber dann betrifft es halt nur diesen einen Muskel.
Also wenn Deutschland jetzt bei der Europameisterschaft ins Finale kommt und Verlängerung spielt, dann sollte Toni Kroos am besten nach den 90 Minuten nach dem Abpfiff schnell in die Eistonne springen oder 60 Sekunden lang sich schnell wieder ein frisches Trikot anziehen und dann ist er wieder fit?
Ja, ich will jetzt an der Stelle keine Werbung für besondere Geräte machen, aber in der Tat, es gibt US-amerikanische Sportmannschaften, die solche Geräte nutzen am Spielfeldrand. Kann man mal auf YouTube gucken, wenn man darauf achtet, sieht man das, wo die Sportler in Auswechselpausen oder in Halbzeitpausen tatsächlich ihre Hand in so ein Kühlgerät stecken und damit die Körperkerntemperatur schnell runterholen und dann einfach wieder schneller fit sind. Ja, in der Tat. Ja, es ist noch nicht weit verbreitet, aber diese Technik gibt's.
Mhm. Ja, spannend.
Also das zum Thema Muskelregeneration, Immunsystem. Ja. Warum soll Kälte das Immunsystem steigern? Es gibt hier Untersuchungen, dass alleine kaltes Wasser ins Gesicht, also wenn du nur hier so dieses kalte Wasser da rein schüttest, tatsächlich dazu führt, dass deine Killerzellen, die Killerzellen sind Abwehrzellen, das ist so die erste Eingreiftruppe, also die wichtigsten Abwehrzellen, die schon von vornherein Viren und Bakterien, wenn sie in deinen Körper eindringen, killen, deswegen heißen sie so, also ganz wichtiger Bestandteil des Immunsystems, dass diese Kaltwasserreiz des Gesichts schon ausreicht, um deine Anzahl der Killerzellen zu erhöhen. Also wir haben hier offensichtlich eine Verbindung von Rezeptoren in der Haut und in der Unterhaut, Kälterezeptoren, die direkten Einfluss auf das Immunsystem nehmen. Deswegen ist das gar nicht so weit hergeholt, dass man hier mit Entzündungen, Infektionen vorbeugen kann, regelmäßige Kaltwasseranwendung einfach auch abhärtet. Nicht zu vergessen, das hat natürlich auch eine Wirkung auf den Kopf, ne? Auf eine psychische Wirkung. Denn kaltes Wasser oder Ganzkörper eintauchen, Eisbad, was ist das in erster Linie?
Überwindung.
Das ist Stress, das ist furchtbar Stress. Ja, du kriegst erstmal Adrenalinausstoß ohne Ende, weil da willst du ja nicht rein, ne? Oder dein Körper will da nicht rein. Und wenn man das häufig macht, dann tritt einfach ein gewisser Gewöhnungseffekt, also eine Abhärtung im wahrsten Sinne des Wortes ein. Man ist dann nicht mehr so empfindlich und nicht mehr jeder kalte Luftzug wird als kalt empfunden. Und das verbessert dann einfach auch deine Abwehrlage, das Immunsystem. Ja. Mhm. Durchblutung. Warum regt das die Durchblutung an? Auch unsere Blutgefäße haben Muskeln. Und wenn es kalt wird, dann ziehen die sich zusammen. Ja. Und wenn der Kältereiz aufhört, dann möchten sie ja ihre Temperatur wiederherstellen. Das heißt, sie weiten sich. Mhm. Und was passiert, wenn du häufig kalt, warm, auch so Wechselduschen oder Wechselbäder machst, Sauna, hinterher soll man Kaltwasseranwendungen machen. Könnte man mal eine Folge über Sauna machen, richtiges Saunieren. Saunieren ist dann besonders effektiv, wenn du es mit Kaltwasseranwendung kombinierst. Wenn du nur Sauna machst, lässt Kaltwasser einfach weg, weil es dir zu unangenehm ist, ist nur die halbe Miete.
Wie so eine Ziehharmonika.
Dieser Wechsel, es weitet sich, ja, es ist einfach ein Gefäßtraining. Ja. Ja. dieses Wachmachen am Morgen, ne, mit der kalten Dusche. Also hierzu muss man auch sagen, diplomatische Antwort, es kommt darauf an. Ja? Wenn du aus der Sauna kommst und du bist erhitzt und dein Herz schlägt, dein Blutdruck ist hoch, ja, du wolltest eigentlich nur 10 Minuten drin bleiben, aber hast mal wieder angegeben, bist dann doch 12 Minuten drin geblieben, kommst fix und fertig raus und gehst dann anschließend ins kalte Wasser. Was macht das? Das kalte Wasser holt dich runter. Ja? Es kühlt dich im wahrsten Sinne des Wortes ab. Geistig, Blutdruck sinkt, Puls geht wieder runter, du atmest wieder ruhiger. Also es hat einen erfrischenden Effekt, aber im Sinne von, es wird wieder alles so ein bisschen ruhiger gestellt. Wenn du aber morgens um 6 aus dem warmen Bett kommst und bist noch so ein bisschen fröstlich und du gehst dann unter die kalte Dusche, dann bist du aber schnell wach. Ja? Dann steigt dein Blutdruck, dann steigt der Puls, dann atmest du schneller, dann wird alles aktiviert. Ja. Also man kann also nicht generell sagen, dass Kälte aufweckt, wach macht oder genau das Gegenteil bezweckt, sondern es kommt auf deinen Grundzustand an. Mhm. Und das nennt man vegetativen Ausgleich. Ne? Das vegetative Nervensystem ist das, was deinen Puls, deinen Blutdruck, deine Atmung, alles Mögliche steuert. Und das will immer so ein bisschen in der Waage gehalten werden. Man spricht in der Medizin immer vom Sympathikus, das ist das, was so, das ist das Gaspedal, ne? Also was uns antreibt. Und der Parasympathikus ist eher der Erholungsnerv, das Bremspedal, was uns wieder runterholt. Aber wie beim Auto, du brauchst beides. Ja? Wenn du nur mit Fuß auf der Bremse fährst, kommst du nicht weit. Und wenn du Vollgas durchgedrückt fährst und die Bremse völlig außer Acht lässt, dann fährst du irgendwann gegen Baum. Ne? Also so funktioniert auch unser vegetatives Nervensystem. Es braucht immer beides im Ausgleich.
Also nehmen wir mit, regelmäßig kaltes Wasser ins Gesicht, auf die Stirn oder Hände eintunken oder Füße eintunken. Und
ab und zu darf es ruhig mal ein bisschen mehr sein. Ne? Also kalte Duschen. Ja, ich rate jedem dazu, erstmal langsam anzufangen. Man muss ja nicht gleich Eisbad nach Wim Hof machen. Ja. Aber mal die Beine unter der Dusche kalt abzuduschen. Am Anfang vielleicht nur bis zum Knie, die ersten paar Tage. Wenn man merkt, oh, das geht ganz gut, dann macht man es bis zum Hintern. Ne? Dann kann man die Arme mit dazu nehmen. Gesicht würde ich immer machen, also kaltes Wasser ins Gesicht, Anregung des Immunsystems. Und das erfrischt auch ganz gut. Und man merkt auch oft, wenn der Kopf schon mal ein bisschen abgekühlt ist, dann ist der Rest gar nicht mehr so schlimm. Es gibt Menschen, die allein, wenn sie ins Schwimmbad gehen, ne, die oft schon, das sieht man dann immer am Beckenrand, pinsen rum und es kalt ist. Also wichtig ist, erstmal die Beine rein, die Arme, lass mal das Gesicht mit der Temperatur vertraut machen. Und dann ist der Rest gar nicht mehr so schlimm. Ja, das ist so ein Tipp, wie man vorgeht. Und dann kann man Woche für Woche sich da rantasten. Aber eine kalte Dusche kann jeder machen, kostet nichts und man kostet hier die Kälte aus. Wenn man wirklich stark erhitzt ist, wenn der Körper schon erhitzt ist, man will sich schnell abkühlen, dann traut euch, ja, fangt mal an, wirklich Hände, Füße, Kopfhaut zu kühlen, wesentlich effektiver als der Rest, als Ganzkörper. Und Kältekammern, Ganzkörper, Eisbäder und so sind dann für die Fortgeschrittenen.
Okay, danke dir.
Gerne.
Soweit war dies das Gespräch zum Thema Kälteanwendung für die Gesundheit. Ich hoffe sehr, dass du etwas gelernt hast und beim nächsten Kontakt mit kaltem Wasser nicht gleich die Flucht ergreifst, sondern dich daran erinnerst, dass Kälte durchaus auch positive Auswirkungen auf uns haben kann, wenn wir sie schlau für uns nutzen. Wenn du noch mehr zum Thema hören und sehen möchtest, folge mir gerne auf Social Media, auf Instagram, Facebook, auch auf TikTok und YouTube gibt's immer etwas zu entdecken. Ich freue mich, wenn du beim nächsten Mal wieder zuhörst. Bis dahin bleib gesund, vital und glücklich. Dein Martin Oechler von gesundheitsimpulse.com.